Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Frank Lowitz besucht mich in dieser Folge. Er ist Diplompsychologe, Mediator, Supervisor, Organisationsberater und Ausbilder für Mediation. Und vor allem ist er seit vielen Jahren einer meiner liebsten Co-Mediatoren. Wir sprechen über Trauerphasen und wie diese auf Trennung übertragen werden können. Hallo Frank, ich freue mich sehr, dass du mich in meinem Podcast besuchen kommst. Hallo.
Hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja. Frank Lowitz, ich bin als Mediator hier von dir angesprochen. Als Mediator arbeite ich seit 20 Jahren circa. Den Großteil meines Berufslebens als Mediator teile ich ja mit dir. Ich bin eigentlich mit dem Thema Arbeit beschäftigt, also alles, was rund um die Arbeit, alles, was mit Arbeit zu tun hat, berate ich und kam über diese Arbeit auch zur Familienberatung, eben als Familienmediator über die Supervision und das Coaching von Menschen, die in Familienkontexten beraten.
Und du hast es schon erwähnt, wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen als Co-Mediatoren, aber haben auch schon Workshops zusammengegeben und Vorträge gehalten. Und vor vielen, vielen, vielen Jahren hast du mich mal angesprochen. Da ging es um begleiteten Umgang. Dazu habe ich eine Extra-Folge mit Thomas Matthäus aufgenommen. Kann man nachhören im Podcast-Archiv. Du würdest gerne mal einen Vortrag halten zu Trauerphasen, Trennungsphasen und damals begleiteten Umgang und später auch Mediation. Haben wir auch einen Artikel zugeschrieben, kommt alles in die Shownotes. Ich habe dich damals nie gefragt, wie du auf das Thema kamst, war aber sofort begeistert, deswegen hole ich das jetzt nach. Wie kamst du auf das Thema Trauerphasen und dann auch Trennungsphasen?
Vielleicht eine kleine Korrektur, Isabel. Es ging mir gar nicht so sehr darum, dazu einen Vortrag zu halten. Aber wenn man sich schon mit einer Sache intensiv beschäftigt, dann will man das natürlich auch veröffentlichen und dazu Reaktionen von Fachleuten erhalten. Mir ging es eher darum, etwas zu finden für die Praxis. Also etwas, ein Modell zu finden, was einem in der Praxis hilft, mit verschiedenen Trauerphasen und Trennungsphasen umzugehen. Und wie ich darauf kam, es war eigentlich aus der Praxis heraus, dass ich immer festgestellt habe, vielleicht auch implizit mit dir, auch in den Vor- und Nachbesprechungen der Mediationen, dass die doch die getrennten Eltern doch in sehr unterschiedlichen Phasen sich wiederfanden und dadurch auch unterschiedlich ansprechbar waren für Lösungen. Und dazu habe ich gedacht, dazu müsste es was geben, dem gerecht zu werden, auch in der Beratung, weil wir arbeiten ja viel mit Phasen, mit Mediationsphasen, dann habe ich gedacht, aber es kann nicht für beide in unterschiedlichen Verarbeitungsphasen kann nicht für beide genau das Gleiche gelten.
Also auch eine unterschiedliche Arbeitsfähigkeit der Menschen in der Mediation, zum Beispiel in der Trennungsmediation, je nachdem, in welcher Phase sie sich gerade befinden, die Trennung und vielleicht auch die Beziehung zu verarbeiten, also die Vergangenheit letztendlich zu bewältigen und zu verarbeiten, bevor sie vielleicht in Richtung Zukunft gucken können.
Ganz genau, die Arbeitsfähigkeit, die ist also jetzt nicht unterschiedlich gut oder hoch, sondern unterschiedlich in unterschiedlichen Verarbeitungsphasen.
Bevor wir auf die einzelnen Phasen in Bezug auf Trennung kommen, magst du uns die Trauerphasen darstellen, die ja ursprünglich nicht sich auf Trennung bezogen, sondern auf Tod?
Ja, also sie stammen ja von Elisabeth Kübler-Ross, einer schweiz-amerikanischen Psychiaterin, die sich mit Sterben beschäftigt hat und mit dem Sterbeprozess ursprünglich. Hat sich dann später eher mit dem Thema Trauerphasen beschäftigt, mit der Verarbeitung von Trauer und dem Phänomen der Trauer und hat ihre Phasen, die sie im Sterbeprozess in vielen, vielen Gesprächen mit Sterbenden herausgearbeitet hat, auf jegliche Formen der Trauer übertragen.
Ich glaube, ein erster Schritt war auch, dass Sie nicht nur mit den Sterbenden gearbeitet haben, sondern auch mit den Verwandten und Partnerinnen der Sterbenden, genau. Angehörigen und wie die damit umgehen, dass sie eine Person sie verlässt für immer. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber reden, wie das bei Trennung ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe dadurch, dass viele Menschen sich heutzutage trennen, viele Paare sich heutzutage trennen, ist es einerseits nicht mehr so stigmatisiert und andererseits habe ich oft den Eindruck, es wird unterschätzt, was so eine Trennung mit Menschen macht. Jetzt mal ganz unabhängig von Kindern, was ja hier auch unser Thema ist, dass der Verlust eines Partners, einer Partnerin durch Trennung auch enorm sein kann oder das Gefühl des Verlustes enorm sein kann und starke Auswirkungen auf Menschen haben kann, vergleichbar mit dem Verlust eines Partners, einer Partnerin durch Tod. Wie erlebst du das?
Ja, genau. Das ist ja ein wesentliches Moment der Trennung, ist ja, dass mich ein Gefühl überkommt. Ja, und das ist das Gefühl der Trauer. Und Trauer ist ja, eigentlich könnte man es auch interpretieren, die Trauer zeigt mir eigentlich das Bedürfnis nach Bindung an. Bindung ist übrigens ein Forschungsthema von dem John Bowlby, der vielleicht knapp 20 Jahre älter war als Elisabeth Kübler-Ross und man sagte Elisabeth Kübler-Ross nach, dass sie von Bowlby vieles übernommen hatte, also quasi ein Plagiatsvorwurf, vieles übernommen hatte, was sie nicht zitiert hat. Also das Gefühl, das Bedürfnis nach Trennung, das Bedürfnis nach Bindung, wenn das gestört ist, entsteht die Trauer. Also ein elementares Gefühl nach Bindung. Und das ist etwas, wie zum Beispiel auch in der Therapie mit Angehörigen nach Verlusten, nach großen Verlusten, nach Tod von Angehörigen etc., dass auch daran gearbeitet werden kann, dass man sagt, du musst das Gefühl der Trauer gar nicht weghaben wollen, weil es zeigt dir eigentlich das Bedürfnis nach Bindung an. Und du gehst ja ein Risiko quasi ein, dich von dem Partner endgültig zu trennen, den du verloren hast, wenn du nicht trauerst. Ist das verständlich?
Ja, es ist ja auch eine Wertschätzung so gesehen, dass was Wertvolles, was Wünschenswertes, Wertvolles verloren geht. Und anders als wenn die Person stirbt, was ja irgendwie, sagen wir mal, Schicksal ist, kommt ja bei einer Trennung noch dazu, dass die Person sich gegen einen entschieden hat oder man selbst sich gegen die andere Person entschieden hat und dass damit ja auch Verletzungen einhergeht, beziehungsweise Scham, auch der Gedanke, wir haben es nicht hinbekommen, Eltern zu sein im Sinne von alle unter einem Dach. Und da kommt noch einiges an Komplexität dazu und die andere Person spaziert vielleicht vor der Nase herum mit einer neuen Partnerin, mit einem neuen Partner. Also das auf eine Art könnte das sogar Menschen schwerer erschüttern als der Tod, den man ja dann auch annehmen muss als Schicksalsschlag.
Also kommt vielleicht sowas wie das Gefühl der Verletzung noch mit hinzu, was man vielleicht ganz anders kompensiert, ja, in der Verarbeitung. Dass man, also plausibel wäre, dass man aus dem Gefühl der Verletzung heraus und dem Bedürfnis, sich wieder seine persönliche Würde wiederherzustellen, dass man das eher externalisiert, dass man sagt, der andere ist schuld, ja, der dem anderen die Vorwürfe macht, der hat nicht genügt oder sie hat nicht genügt oder nicht genügend bemüht oder wie auch immer um die Beziehung und dass man da eher in eine aggressive Schuldabwehr geht oder so.
Magst du, bevor wir die Übertragung auf Trennung gemeinsam machen, uns die klassischen Trauerphasen nach Kübler-Ross kurz darstellen?
Ob ich die in der klassischen Form 1:1 wiedergebe, da stellst du mir jetzt eine Aufgabe.
Ich helfe dir.
Nee, also die letztendlich inhaltlich sind es bei Kübler-Ross 5 Phasen. Andere haben daraus, also die sind weltweit, sagen wir mal, zumindest bekannt, ja, in der Sterbetrauerverlustforschung und mehr oder weniger auch anerkannt. Andere haben daraus 4 Phasen gemacht oder 7 Phasen gemacht. Ich bleibe jetzt einfach mal bei den 5 Phasen nach Kübler-Ross. Die erste Phase ist, ich nehme sie aber auch gleich in der Übersetzung, wie wir sie auch veröffentlicht haben, du und ich zusammen. Ja, also wir haben die in das erste Gefühl ist so, also wir können sie mal Isolationsphase nennen, in der ich vor allem verdränge. Ja. Und du hast ja gesagt, wir gehen später nochmal etwas dezidierter ein, oder du bremst mich auch, falls ich da mich zu sehr ausweite. Aber in der Isolationsphase ist erstmal Schock und Rückzug angesagt. Deshalb haben wir sie Isolationsphase genannt. Da geht man jetzt nicht raus mit dem Problem, mit dem Gefühl, das man hat und mit dem Bedürfnis. Also man will eher mal nicht wahrhaben wollen, was da gerade mit einem passiert. Man zieht sich zurück. Ja.
Wird ja auch Leugnungsphase genannt, weil man gar nicht fassen kann, was das die andere Person sich getrennt hat, zum Beispiel. Oder dass man um bei Kübler-Ross zu bleiben, eine Diagnose bekommen hat, die sagt, dass man nicht mehr lange leben wird.
Genau. Danach entsteht so etwas wie eine Zornphase, in der die, heißt es, die Gefühle überkochen. Also so die ist gekennzeichnet durch eben Zorn, Aggression, Trotz, Verzweiflung. Und da kann es auch zu psychosomatischen Symptomen kommen. Wir können aber auch sagen, das ist schon mal ein Hinweis auf den Umgang mit der Phase. Es ist auch eine Phase, in der die Selbstbehauptung in Angriff genommen wird. Also wenn ich wütend bin, zornig bin, so weiter, da gucke ich zumindest, dass ich mit meinen Gefühlen, die da sind, in irgendeiner Form schon mal anfange umzugehen.
Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Ich habe neulich eine Folge mit Dorothea Beermann aufgenommen und da haben wir auch darüber geredet, dass viele von uns Wut und Zorn sich abgewöhnt haben oder abgewöhnt bekommen haben. Wie zeigt sich bei denen dann diese Phase? Weißt du das zufällig?
Bei denen, die Wut und Zorn sich abtrainiert haben, oder?
Ja, oder gelernt haben, dass es oft bei Frauen, aber nicht nur, dass es was Negatives ist. Man darf nicht wütend und zornig sein.
Das ist hinderlich, also weil Wut und Zorn sind ja unwillkürliche Gefühle, die mir anzeigen, dass dass etwas aus der Beziehung heraus nicht stimmt. Das ist auch etwas zum Beispiel, was ich hier auf dem Spielplatz immer wieder erlebe. Ich wohne ja quasi auf dem Spielplatz, was ich immer wieder erlebe, dass die Eltern ihren Kindern das verbieten, ja, wütend zu sein, zornig zu sein, bloß weil jetzt ein anderes Kind dem Kind ein Auto oder ein Eimer weggenommen hat, dann darf man nicht mehr wütend und zornig sein. Das ist ein großes Problem, weil man seine Gefühle, weil man das, was eigentlich wichtig ist, was mich im Leben orientiert, gar nicht mehr wahrnimmt oder gar nicht mehr lernt zu nutzen. Und wenn du fragst, wie sich das auswirkt, ist, ich glaube, es verlängert einfach den Prozess der Selbstbehauptung, bis man wieder dahin kommt und sagt, da ist mir wirklich was Schlimmes passiert und dem muss ich doch irgendwie auch Ausdruck verleihen. Ich glaube einfach, ich kann es nicht sagen, ich habe dazu nicht geforscht, aber ich könnte, es wäre plausibel für mich, dass man sagt, es verlängert den Verarbeitungsprozess.
Und ich habe dazu auch nicht geforscht, aber ich glaube auch, dass es dann eher gegen sich selbst gerichtet ist. Dass man vielleicht denkt, ich habe das nicht hinbekommen, ich bin nicht gut genug. Also dass die Wut nicht nach außen geht, sondern nach innen geht. Und auch, wie du sagtest, psychosomatisch. Aber ich wollte nicht unterbrechen, fiel mir eben ein.
Aber das ist genau das, dass wir dann zum Beispiel als Mediatorinnen dann auch wissen, aha, hier setzt so etwas ein wie Selbstbehauptung. Ja, es geht etwas nach außen, zumindest schon mal etwas nach außen. Das heißt ja, es sind mehrere beteiligt als nur ich an der Situation. Also so könnte man auch als Bewältigungsstrategie für ein verloren gegangenes Selbstkonzept werden.
Und wie geht's dann weiter nach dieser Zorn- und Wutphase?
Das ist etwas, das ist, glaube ich, so ein kleiner Kunstgriff von Kübler-Ross, den nicht alle, die sich mit Phasen und Phasen postuliert haben, drin haben. Das ist die dritte Phase der Verhandlungsphase. Oder auch so etwas wie eine Scheinverhandlungsphase. Die findet sich, wie gesagt, nicht in allen Konzepten, ist aber ganz wichtig, weil mit dieser Phase, wir haben sie ja Scheinverhandlungsphase genannt, weil sie so etwas ist, wo man plötzlich, wo Partner plötzlich Angebote machen, wo sie sagen, aber ich verändere mich zu deinen Gunsten oder so, wie du es eben haben wolltest oder auch in der Mediation, wo die Trennung schon vollzogen ist, dass man sagt, nimm du das Auto und das Haus und also das ist nicht ernst gemeint, sondern man versucht, das Schicksal noch mal ein bisschen herauszuschieben. Man hat noch nicht richtig akzeptiert, dass eine Trennung vollzogen ist, zum Beispiel. Also man versucht, sich nochmal im guten Licht darzustellen, um das Schicksal herauszuschieben.
Aber das ist dann ja wieder keine Selbstbehauptung. Ich hatte neulich einen Fall, wo eine Beziehung geendet ist, weil der Mann mit ihrer besten Freundin zusammenkam und dann war die Stimmung nicht so gut, wie man sich es vorstellen kann. Und dann hat er angeboten, sie kann die Wohnung behalten. Später tat ihm das dann leid, aus dem schlechten Gewissen heraus. Ist ein bisschen umgekehrt, aber das ist dann oft eine Phase, wo man keine guten Angebote macht, weil die Intention nicht ist, eine sachgerechte Lösung zu finden, sondern die andere Person zurückzugewinnen.
Genau. Und wir müssen natürlich als Mediatoren und Mediatorinnen, es war auch schon oft Thema bei uns in den Vor- und Nachbesprechungen, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht zu schnell auf diese Angebote anspringen, sondern dass wir sie kritisch hinterfragen, ja, ob das tatsächlich dem Bedürfnis der Person entspricht. Also das ist für uns kann das in die Irre führen als Mediatoren, dass wir sagen, ach toll, endlich geht der Prozess voran, ja, und hier gibt es schon Fortschritte und dass wir nicht zu schnell drauf aufspringen. Also insofern ist das natürlich diese Beschäftigung mit Phasen auch immer für uns eine Orientierung, worauf wir besonders achten müssen.
Und wie geht's dann nach diesem Scheinverhandeln weiter, nach dieser Phase?
Wenn die in irgendeiner Form, wenn man erkennt, das ist tatsächlich vorbei, die Situation, wie du sie geschildert hast, man sieht die Partnerin plötzlich mit einem neuen Partner und sogar glücklich oder man erlebt, da ist was zu Ende gegangen, dann fällt man nochmal zurück. Dann fällt man in die Phase der Regression. Regression heißt ja ein Rückwärtsschritt machen eigentlich. Fällt in die Phase der Resignation. Also da kann so etwas nochmal passieren wie, eigentlich ist es ja ein Fortschritt für uns. Ja, wir denken ja bei den fünf Phasen, das geht voran, aber Es ist so etwas wie, also es muss erst ein Rückschritt gemacht werden, damit es wieder nach vorne gehen kann. Und das ist diese Resignation, so etwas wie eine Selbstaufgabe und in der das Bewusstsein sich langsam entwickelt, dass die Trennung endgültig ist. Und das macht natürlich sehr, sehr traurig, bis hin zu depressiv und schwermütig. Und wenn man erkennt, es ist wirklich jetzt vorbei. Es gibt kein Zurück mehr.
Und das gleichzeitig ein Anerkennen der Realität dann, wenn die Beziehung wirklich abgeschlossen ist, dass dann angefangen wird, das anzuerkennen. Einerseits genau. Eine Resignation, aber andererseits die Chance, jetzt auch wirklich diese Geschichte zu verarbeiten.
Genau. Angekommen in der Realität nennen das andere.
Wie geht's dann nach der Resignationsphase weiter?
Also dann kommt die letzte Phase, also zumindest in dem Modell die letzte Phase. Das ist ja, das hört sich ja jetzt recht statisch an, als wäre das eine Abfolge von Phasen. Das lässt sich ja nur retrospektiv in der Regel so nachzeichnen. Aber es ist so etwas wie eine Phase des Loslassens, eine Versöhnungsphase. Also, dass man erkennt, man kann ein Leben neu gestalten, vielleicht sogar mit neuen Vorteilen, aber zumindest auf einer neuen Ebene eine Versöhnung mit der Situation finden. So etwas wie Eltern können manchmal, haben wir nicht selten erlebt, dass sie plötzlich im Verlauf der Mediation erkennen, es ist gar nicht so doof, auch mal 2-3 Tage für sich frei zur Verfügung zu haben, wenn man das Wechselmodell eingeht. Ja, das ist auch ein Vorteil. Ich kann auch bestimmte Freiheiten entwickeln, nutzen, erkennen und daran Gefallen finden. Also sowas wie eine Versöhnung auf neuer Ebene, auch zum Beispiel eine Versöhnung nicht auf Partnerebene, sondern auf Elternebene. Sodass man sagt, okay, als Eltern funktionieren wir eigentlich gut. Es hat leider nicht funktioniert mit unserer Partnerschaft, das müssen wir anerkennen. Aber als Eltern können wir gut funktionieren oder wir haben es gelernt, in dieser Zeit gut miteinander zu funktionieren. Und das ist auch sehr viel wert für das Wohl des Kindes.
Also in der Phase kann dann die Trennung und die Geschichte, die damit einhergeht, akzeptiert werden. Was noch lange nicht heißt, dass man sagt, das lief alles toll. Man kann weiterhin traurig sein und auch verletzt, aber sagen, das ist jetzt, wie es ist. Und jetzt schauen wir auf unsere Gegenwart und Zukunft als Eltern bzw. Familie unter 2 Dächern.
Du hast mich vorhin gefragt, wie das eigentlich dazu kam, zu der Beschäftigung mit den Trauerphasen. Das war zum Beispiel, da kam ein Paar in die Mediation, die hatten sich in ihren Hochphasen der Partnerschaft vorgenommen, wenn mal irgendwas passiert und sie in irgendeiner Form sich nicht mehr verstehen, sich vielleicht trennen müssen, dann machen sie das mit Mediation. Die kamen gut gelaunt in die Mediation sozusagen, haben gesagt, wir haben uns quasi gestern getrennt und hatten uns vorgenommen, das aber gut und fair begleiten zu lassen. Und da hat man gemerkt, dass es doch sehr unterschiedlich, dass sie so langsam in unterschiedliche Phasen kam und sie haben während der Mediation alle Phasen durchlebt im Grunde. Also sie wurden wütend, ja, sie kamen in die Scheinverhandlung, obwohl sie dachten, sie haben sich gut darauf vorbereitet, aber Trennung erzeugt eben diesen Trauerprozess und der erfordert eben auch diese 5 Phasen. Und das war eben sehr unterschiedlich, während der eine die Trennung vollzieht und ausspricht, ist er vielleicht sogar schon in der Versöhnungsphase. Und die andere ganz am Anfang der Schockphase. Und je mehr sie sich mit ihren Gefühlen beschäftigt haben und auch eingeladen wurden, in der Mediation sich damit zu beschäftigen, desto mehr hat man gemerkt, wie sehr die Phasen bei beiden auseinanderfallen.
Darauf möchte ich gleich ausführlich zu sprechen kommen, weil ich denke, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch für Eltern, die uns zuhören. Also nicht nur für Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für Eltern. Aber davor nochmal zu den Phasen. Du sagst, es ist ein 5-Phasen-Modell oder 7 oder wie viel auch immer. und meint es aber auch, die laufen nicht immer linear ab. Also es kann sein, dass man schon ein paar Aspekte versöhnlich akzeptiert und dann kommt wieder eine Wutphase, zum Beispiel, weil sich was ändert. Jemand hat eine neue Partnerschaft oder Kinder kommen hinzu oder andere Veränderungen oder will wegziehen oder irgendwas unternehmen, was vielleicht auch die Zukunft als Familie gefährdet. Also das ist so ein, kann ein Hin- und Herhüpfen sein. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
Das würde ich sagen, dass es so sein kann. Es kann vielleicht auch sein, dass ich mich in Teilbereichen recht früh versöhnen kann mit anderen. Also vielleicht kann ich mich versöhnen mit der Idee, ein neues Leben zu führen, aber kann mich nicht anfreunden mit der Idee, dass meine Kinder jetzt eine Stiefmutter bekommen oder einen Stiefvater. Also dass das vielleicht viel länger braucht als die Realisierung. Es ist vorbei und ich kann mich mit meinem neuen Leben arrangieren.
Wahrscheinlich kann man dann auch nicht sagen, wie lang die Phasen dauern. Also wie lang jede Phase dauert oder ist wie unterschiedlich und individuell ist das, je nach vielleicht auch Geschichte.
Genau, nach eigener Biografie. Und da spielt sehr damit rein, welche Bindungserfahrung ich gemacht habe. Also wie sicher ich in meiner Kindheit Bindung erfahren habe als elementares Grundbedürfnis, wie gut das ausgebildet ist. Man muss einfach sehen, Bindung ist ein elementares Grundbedürfnis wie Sicherheit, Sex, Hunger, Durst. Und wenn das schlecht ausgebildet ist, dann hat das Folgen im Grunde für mein ganzes Leben. Also, dass ich immer wieder versuche, diese unsichere Bindung irgendwo zu kompensieren. Und je nachdem, wie ich das in der Kindheit erfahren habe, und auch später in meiner Adoleszenz auch noch, wie stabil Partnerschaften waren, wie sie geendet haben und so weiter. Dementsprechend lang oder kurz sind die Verarbeitungsphasen, auch wie viel Erfahrung ich mit Trennungen habe.
Man beobachtet ja so in Mediation oder wenn man sonst mit getrennten Eltern arbeiten, dass es schon mit der Zeit besser wird in aller Regel. Und dennoch habe ich manchmal auch Eltern, wo man den Eindruck hat, es wird überhaupt nicht besser zwischen denen. Also auch entspannter und der Fokus irgendwann dann doch weg von der Vergangenheit als Paar hin zur Zukunft als Eltern. Bei manchen dauert das wirklich Jahre. Wie würdest du das einschätzen? Nicht im Sinne von gut oder schlecht, weil das ist halt so, aber vielleicht so 2, 3 Gedanken dazu, dass es bei manchen eben länger dauert. Das ist ja bei Trauer wegen Tod auch so. Manche haben das schnell verarbeitet, wie es scheint. Man weiß es ja nicht genau. Und manche brauchen da länger. Was für Gedanken hast du dazu?
Also manchen gelingt es nicht, loslassen zu können. Und sie halten daran fest. Jetzt kann es natürlich einer Partnerin, kann es gut gelingen, dem Partner nicht. Gibt auch noch mal so einen kleinen Bias, Geschlechterbias, dass Männer in der Regel mehr Schwierigkeiten haben mit der Verarbeitung von Trennung, verlassen werden, weil sie in der Tendenz sich weniger mit eigenen Emotionen auseinandersetzen. In der Tendenz. Ja, das ist keine Verallgemeinerung, sondern das ist in der Tendenz eine Beobachtung, dass Männer es weniger gewohnt sind, über Bedürfnisse und Emotionen zu sprechen.
Ich glaube ja, das ändert sich. Ich forsche ja zu Generationen und ich glaube, das ändert sich. Die jüngeren Männer lernen das, glaube ich, früher und besser. Und vielleicht ist es auch, dass Frauen sich eher Hilfe suchen, nicht nur mit Freundinnen und professionelle Hilfe, könnte ich mir vorstellen. Auch da, glaube ich, ändert sich einiges.
Mhm. Jetzt gib mir nochmal einen Hinweis zurück in deine Frage, wie sich das auswirkt.
Na, meine Frage war erstmal, dass es bei manchen erkennbar länger dauert, bis die die Vergangenheit, ich sage mal, in Frieden ruhen lassen können und sich mit der Zukunft befassen, und zwar konstruktiv mit der Zukunft als Eltern und Familie. Und bei manchen scheint es sehr schnell zu gehen, ohne dass man in die reinschauen kann, natürlich.
Mhm. Also das sehr schnell gehen, wie gesagt, kann ja auch ein Problem sein. Mm. Ja, also so, dass das vielleicht auch nicht nachhaltig ist. Also in der Mediation sagen wir ja auch, wir entschleunigen zugunsten der Nachhaltigkeit. Ja, wir entschleunigen den Prozess und sagen, ihr müsst euch für all das, was auf euch zukommt, müsst ihr euch eurer Bedürfnisse, eurer persönlichen Interessen und Anliegen bewusst werden, damit ihr nachher eine richtige Entscheidung getroffen habt. Und das ist, glaube ich, genauso bei dem bei den Trennungsphasen. So, je schneller ich das abgeschlossen habe, desto höher vielleicht das Risiko, dass ich mir nicht richtig bewusst bin, was da passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn es zu lange dauert, kann ich mir vorstellen, dass man nicht bereit ist, von etwas loszulassen, weil man noch nach etwas sucht, was man aber vielleicht nicht mehr kriegen kann.
Für Eltern, die uns jetzt zuhören, also nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern Eltern, die vielleicht eine Trennung vor sich haben oder gerade durch eine Trennung gehen oder hinter sich haben, was können die mit den Trennungsphasen anfangen für sich? Einerseits, um sich selbst vielleicht einzuordnen, aber auch im Hinblick auf den anderen Elternteil und vielleicht auch im Hinblick auf ein Verständnis für den anderen Elternteil. Das ist ja die Situation, das ist ja die Schwierigkeit bei einer Trennung mit Kindern. Man ist in einer Umbruchphase im Leben, bleibt aber Eltern idealerweise und braucht da irgendwie Regelungen dafür. Irgendwie muss weitergehen, obwohl es gerade alles sehr schwierig ist. Wie können die Trennungsphasen Eltern da helfen?
Ich würde sagen, und das steht ja auch in jedem Elternratgeber drin, ich habe nochmal geguckt, das kriegt man bei Krankenkassen, bei beim Jugendamt, bei ganz unterschiedlichen Stellen wird dazu geraten, sich in Trennung mit diesen Trennungsphasen zu beschäftigen. Was können jetzt Eltern davon haben? Ich denke, man, und das erleben wir ja auch in der Mediation so, wenn wir sie darin unterstützen, dann können Sie erstmal erkennen, es ist ganz normal so. Ja, es ist ganz normal, dass ich, wenn ich gestern die Trennung ausgesprochen habe und aber schon mich lange mit dem Gedanken getragen habe, es endlich zu sagen, dass ich eine neue Partnerin habe und eigentlich auch übermorgen ausziehen möchte, dass es normal ist, dass ich nicht erwarten kann, dass die Partnerin, von der ich mich trenne, sofort auf den Versöhnungszug aufspringt, ja, und sofort sagt, ich mache gute Angebote, sondern dass man erstmal erkennt, Schock, Rückzug in der ersten Phase der Trennung, wenn es dafür keine Vorbereitung gab, wenig Vorbereitung gab, ist erstmal ganz normal und nicht als Blockade anzusehen, ja. Und das ist vielleicht, man kann vielleicht auch darin erkennen, wenn man es als etwas Normales ansieht, einen normalen Verarbeitungsprozess, der auch unwillkürlich abläuft, dass die andere Person einem nicht schaden will, sondern man kann vielleicht Wohlwollen gegenüber der anderen Person entwickeln. Kann man und feststellen, es dauert jetzt vielleicht einen Moment, ich kann nicht alles auf einmal erwarten, aber die Person will mir nicht schaden.
Ich denke, dass ein ganz wichtiger Hinweis war da, dass man sich bewusst wird, die andere Person ist in einer anderen Phase. Also die ist jetzt nicht, die bockt jetzt nicht oder rächt sich für die Trennung, sondern die ist im Verarbeitungsprozess woanders, weil ich schon seit 3 Jahren unglücklich bin und seit einem halben Jahr eine neue Beziehung habe und schon den Auszug schon länger geplant habe und jetzt den erst mitteile. Und auch wenn die andere Person vielleicht schon gemerkt hat, so ideal läuft es bei uns nicht mehr, ist das ein Schock. Und der braucht, den zu verarbeiten, braucht Zeit. Und dann ist es sinnvoll, geduldig zu sein, Verständnis versuchen aufzubringen, auch wissend, ich bin hier in der, in Anführungszeichen, besseren Position, weil ich schon vorbereiten konnte und weil ich schon eine Perspektive habe, jedenfalls in einer neuen Beziehung oder im auch alleine weiterleben wollen erstmal. Also da Rücksicht und Verständnis aufzubringen Und was bedeutet das denn im Hinblick auf mögliche Verabredungen und Entscheidungen für die Familie?
Also, was ich noch hinzufügen wollte, ist auch, dass man dass man lernen kann, wenn man die Phasen kennt, dass es einfach auch Rückschritte gibt. Dass es auch vielleicht keine Sorge machen muss, ja, dass man denkt, man ist im Prozess schon doch ein ganzes Stück weiter gewesen, aber mit der Phase 3, dem Scheinverhandeln, und der Phase 4, der Regression, wo die Person nochmal sehr, sehr traurig wird und schwermütig wird, womöglich, und weil sie anerkennt, dass die Realität tatsächlich jetzt langsam zu akzeptieren sein müsste, dass man als Partner auf der anderen Seite oder getrennter Partner auf der anderen Seite erkennt, ja, es gibt auch so etwas wie Rückschritte, die zum Fortschritt letztendlich führen. Dass man nicht verzweifelt oder denkt, Mann, das hatten wir doch schon gehabt, ja, sondern dass man sagt, auch Rückschritte führen zum Fortschritt, wenn's gut läuft. Was haben Eltern jetzt davon? Sag's mir nochmal, Isabel.
Ja, naja, wie gesagt, was ich vorher hatte, das ist ja diese herausfordernde Lebenssituation. Man ist frisch getrennt. Für die eine Person ist es überraschend. Und dennoch muss was geregelt werden. Wo leben die Kinder? Wer zahlt wie viel Geld an wen? Wie geht's weiter als Familie, die man ja erhalten will? Früher, als man sich getrennt hat, ohne Kinder konnte man verschwinden, wenn man nicht in der gleichen Klasse war und die andere Person die wiedersehen. Jetzt geht das nicht mehr. Man muss als Eltern funktionieren. Und daher die Frage, wenn Eltern, die uns zuhören, sich da in den Trennungsphasen wiedererkennen, beziehungsweise ihr Gegenüber, was für Schlüsse können die daraus ziehen über mögliche Regelungen, auch im Sinne vielleicht von zeitlichen Horizonten?
Ja, also gilt auf jeden Fall Vorsicht zu walten in bestimmten Phasen. Also das in jeder Phase, also günstig ist es, kurzfristige in dieser Phase eher mal auf kurzfristige Lösungen zu setzen und zu sagen, wenn ich spüre, wir sind noch nicht beide dort angekommen, wo wir die Realität anerkannt haben, wo wir loslassen können, uns auf neuer Ebene versöhnen können als Elternpaar, sollte man vielleicht nicht gerade grundsätzliche Modelle und grundsätzliche Vermögensfragen, die weitreichend sind, klären, sondern vielleicht könnte man erkennen, dass man sagt, na ja, so, wir machen eher mal kurzfristige Lösungen, kurz- und mittelfristige Lösungen, bis wir beide an dem Punkt angekommen sind, wo wir sagen können, wir können jetzt uns sehr gut vertreten, weil wir unsere Bedürfnisse jetzt unabhängig vom anderen Partner sehr gut einschätzen können.
Ich bin ja sowieso ein großer Fan von Übergangslösungen, weil man ja auch noch nicht weiß, wie es weitergeht, wer zieht wohin, wer wird wie viel arbeiten, vielleicht muss ein Elternteil mehr arbeiten als vorher oder jemand weniger Stunden. Ich hatte schon Trennungspaare in der Mediation, bei denen die Trennung zumindest für einen wirklich ein Riesenschock war. Die kamen am Anfang jeden Tag in die Mediation, um Tag für Tag zu überleben. Darum ging es vor allem, wirklich jeden Tag neue Pläne zu machen, bis sie dann längerfristig im Sinne von einer Woche, Monat, 3 Monate denken konnten.
Wir hatten hier einen Fall, ich lebe ja hier in einer ehemaligen Baugemeinschaft, wir haben zusammen gebaut und da kam ein Paar aus dem Freundeskreis auf uns zu und die sagten, ach, wir fänden das super, wenn unser Kind, also wir konnten hier frei planen, architektonisch frei planen auch, und die sagten, wir fänden das super, wenn einer wohnt in der 3. Etage, das Kind und Küche und so weiter vielleicht in der 2. Etage und das andere Elternteil in der 1. Etage, weil wir verstehen uns echt gut auch nach der Trennung, wir wollen unserem Kind erhalten bleiben, so nah als möglich, ja, so mit Übergangslösungen, von unten kommt man auf die Etage des Kindes und von oben und trotzdem lebt man getrennt. Das wäre katastrophal gewesen, weil 3 Monate später, ja, nachdem schon viel Geld bezahlt werden müssen, war das ganz klar, nein, wir müssen auseinander. Wir müssen auseinanderziehen, das kann in der Nachbarschaft sein, aber wir können kein gemeinsames Modell mehr planen. Und das war kurz vor einer wichtigen Entscheidung, die sehr viel Geld gekostet hätte.
Das ist auch eine Art Leugnungsphase dann, das ist auch dieses Lass uns Freunde bleiben, was ja funktionieren kann, aber erstmal leugnet man vielleicht sogar noch die Trennung ein Stück weit und ist noch nicht auf der Elternfreundschaftsebene, die es ja auch geben kann.
Absolut.
Das ist schon mal ein guter Hinweis. Es war jetzt so eben, die erste Frage war im Hinblick auf, wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin, den anderen Elternteil besser verstehen nach der Trennung. Und für jeden selbst, wenn Menschen uns zuhören und gerade getrennt wurden oder uns selbst merken, das macht ganz schön viel mit mir. Wie können die Trennungsphasen gut für sich nutzen, das Modell?
Vor allem könnte jede Zuhörerin und Zuhörer lernen, dass die Gefühle, die ich da spüre, mich durchs Leben orientieren und dass die wichtig sind und dass man sie zulassen kann, dass es normal ist und dass man vielleicht auch ein kleines bisschen es schafft. Wir versuchen in der Mediation ja immer, die Personen auf sich und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und jetzt nicht noch für den anderen mitdenken zu müssen. Aber vielleicht schafft man es auch, die Gefühle des anderen ein bisschen besser zu verstehen. Also vor allem geht es, denke ich, darum, anzuerkennen, dass Gefühle besser zu verarbeiten sind, wenn man sie zulässt, als wenn man sie weghaben will. Also alles, was man weghaben will, ignorieren will, sucht sich immer wieder seinen Weg für Schmerz und ungute Gefühle. Das heißt aber auch nicht nur für ungute Gefühle, sondern auch für eine ungute Lebensplanung. Also je besser ich mit den Gefühlen umgehe und mir auch überlege, wofür stehen sie eigentlich? Wie zum Beispiel Trauer ist ein Gefühl, das der Trennung inhärent ist, wo man sagen kann, ich kann nicht von jetzt auf nachher meinen geliebten, ehemals geliebten Partner oder meine geliebte Lebensperspektive. Ja, vielleicht geht es auch manchmal darum, dass ich dachte, ich habe eine schöne Wohnung, einen netten Partner, mit dem ich mal in eine Ausstellung gehen kann, mal auf ein Konzert, mal auf dem Sofa sitzen kann und dann noch liebe Kinder dazu. Und wenn meine Lebensperspektive zu Ende geht, entsteht natürlich auch Trauer, nicht nur um den Menschen, das muss man auch mal realisieren. Und dass man sagt, das ist normal, es zeigt mir auch das Gefühl nach Bindung an. Und diese Bindung muss ich erst wieder herstellen lernen. Also zu etwas anderem, was mich zu einer anderen Partnerin, zu einem anderen Partner oder auch zu einer neuen Lebensperspektive.
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, auch wenn viele Paare sich heute trennen, wenn sie zusammenkommen, wollen sie, bis das der Tod uns scheidet, zusammenbleiben. Und das ist so ein Traum von Familie und Eigenheim und was da alles dazu gehört und glückliche Kinder, die ihnen mit ungetrennten Eltern aufwachsen und auch davon nehmen die Abschied von diesem Traum, von dieser Vision. Und das darf auch dauern. Und die Trauer hat ja oft auch der andere Elternteil, der sich getrennt hat. Der hat die vielleicht nicht von der Partnerin oder vom Partner, aber von dem Traum als Familie unter einem Dach und hat vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen viel verlangt ist, da schon Verständnis für den anderen Elternteil aufzubringen, wenn der sich getrennt hat. Aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu.
Ja, zumindest ist dessen Situation vielleicht, wenn ich diese Phasen kenne, ja, ist es vielleicht anerkennenswürdiger. Sowohl die Schock- und Zornphase als auch die Versöhnungsphase, dass man denkt, na, bedeutet ihm, der da jetzt Angebote macht und sich versöhnen will, bedeutet ihm denn das gar nichts, unser ganzes Leben, was hier kaputt gegangen ist, wie auch immer, ja, dass man sagt, naja, er hat das vielleicht schon durchgemacht, ja, ich muss auch anerkennen, dass er vermutlich diese Schockzornphase schon lange durchgemacht hat, ohne dass ich es erkannt habe als Partnerin. Also es ist womöglich auch im Sinne der Anerkennung des anderen eine Chance zu sagen, das ist auch ganz normal so und das ist nicht gegen mich gerichtet.
Das ist bestimmt schwierig, das zuzulassen, aber es ist ein möglicher Gedanke und was du auch schon angedeutet hast und hier auch im Podcast immer wieder in Gesprächen kommt, es kann wirklich hilfreich sein, sich da Unterstützung zu holen, um auch mit den Gefühlen umzugehen, die da hochkommen, die eben nicht wegzuschieben. Das liest man ja auch oft, ja, Eltern müssen Eltern sein und die eigenen Bedürfnisse weggepackt werden. Wir beide wissen, das funktioniert nicht. Die bahnen sich ihren Weg. Dann ist es vielleicht besser, sich die anzuschauen. Und wenn das alleine oder mit Freundinnen ein bisschen viel verlangt ist, dann gibt es da Menschen, die einen begleiten in Trennungsprozessen und einen da gut unterstützen können und einem helfen können, die eigenen Gefühle anzuschauen und zu sortieren und gleichzeitig den Blick auf die Kinder zu wahren, um die es ja auch geht in eben so einer Trennung. Was möchtest du abschließend Eltern, die uns zuhören, noch mitgeben? Du bist ja nicht nur jemand, der sich viel mit Trennung und Trauerphasen beschäftigt, sondern eben auch seit vielen Jahren Mediator, unter anderem für Familien, unter anderem für Trennungspaare mit Kindern. Was möchtest du noch mitgeben aus deiner Erfahrung, Gedanken, Ideen, Inspirationen?
Womöglich ist es jetzt redundant. Letztendlich geht es in der Mediation, wofür ich natürlich hier auch werben kann, aber es gibt viele andere Angebote, wie die EFB bei den Bezirksämtern oder Beratungsstellen. Das kann man natürlich alles aufsuchen, wenn man von der Idee ausgeht, es könnte etwas geben, was für alle gut ist. Und häufig sucht man ja seinen, in welcher Form auch immer, als Berater oder Anwalt oder so, seinen Vertreter, der die eigene Situation gegenüber einer anderen vertritt. Ich glaube, genau in Familien ist es sehr, sehr schwierig, weil es doch ein sehr emotionales Konstrukt ist, die Familie, hier die eigenen Interessen ohne Rücksicht auf die anderen umzusetzen. Also insofern würde ich dazu raten, wenn man das Gefühl hat, man hat alles gesagt, man kommt nicht mehr zueinander, dass man irgendeine Form von Beratung, kompetenter Beratung aufsucht. Ich höre oft in der Mediation, wir waren schon in 3 Mediationen oder so, und dann stelle ich fest, nein, das war keine Mediation, ja. Das waren Gespräche über Trennung. Ja, aber uns geht es ja auch in der Mediation darum, Zukunftslösungen, sie in die Zukunft zu führen. Nicht immer zu eben gucken, was ist passiert in der Vergangenheit, sondern also sie da mitnehmen, wo sie gerade stehen, um sie behutsam in die Zukunft zu führen, dass sie Lösungen finden, die letztendlich für alle gut sind.
Ja, ich wünsche mir, dass Eltern geduldig sind mit sich selbst und mit dem anderen Elternteil und dass sie nicht denken, sie müssen 5 Minuten nach der Trennung 10 Jahrespläne entwerfen, sondern Übergangslösungen ausprobieren und besprechen, zum Beispiel im sicheren Rahmen der Mediation oder auch so miteinander besprechen und nicht denken, dass sie die Kinder damit zu Versuchskaninchen machen, sondern Es ist eine neue Situation für alle beteiligt. Man weiß nicht, wie die Kinder reagieren werden auf Umgangsmodelle zum Beispiel und auf Wohnsituationen, dass man so Schritt für Schritt vorgeht, was ja auch viele machen. Die machen ja erst eine Welteltern-WG oder im selben Haus wie deine MitbewohnerInnen und arbeiten sich so voran. Und ich glaube, das ist oft ein ganz guter Weg, um mit der Trauer- und Trennungsbewältigung hinterherzukommen, um dann irgendwann längerfristige Pläne zu machen. Du nickst.
Dem kann ich so zustimmen.
Das Nicken hört man nicht. Frank, das war schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, du kommst mal wieder zu mir in Podcast.
Ja, sehr gerne. Waren auch natürlich sehr interessante Fragen, über die man auch noch länger nachdenken könnte zugunsten der Mediation nochmal.
Ja, können wir aber Gelegenheit machen.
Vielen Dank,
Isabel. Da freue ich mich. Dank dir. Tschüss.
Tschüss.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.